Servus zusammen und herzlich willkommen beim Staatsgespräch, dem Podcast-Talk. Mein Name ist Peter Statz und ich spreche in diesem Podcast mit meinen Gästen im wahrsten Sinne des Wortes über Gott und die Welt. Ein Talk über Glaube und Popkultur, tiefgründig und humorvoll, immer ehrlich und authentisch und das Ganze ohne Worthülsen und Plattitüden. Ich versuche es zumindest. Heute bei mir im Gespräch Marc Weidelich. Er ist Künstler, Musiker, durch und durch ein Energiebündel. Er ist Popstar und er saß schon auf der Couch bei Stefan Raab. Er ist Buchautor, er ist Lehrer und ich glaube, ihr habt schon gemerkt, wenn ich jemanden zu Gast habe im Staatsgespräch, ist immer er ist, so viel immer. Vor allem ist er eins, er ist Marc Weidelich.
Ja. Servus Marc.
Du hast vergessen, dass ich Hauptschüler eigentlich bin, ja, I'm proud of it, ja.
Okay, das muss man heute noch bei dir dazu sagen,
er Nein, ist muss man, ich bin, als Lehrer ist es immer gut, vor allem wenn du dann so eine Vita hast, ja, dann denkt ja jeder, oh, voll der geile Typ, kann ich ja nie erreichen und so. Und wenn ich heute auf die Vita zurückschaue, denke ich, krass, vor allem auch, weißt, wenn man dann sagt, hey, Autor bei jemandem.
Der Legastheniker.
Der Legastheniker ist, genau.
Kein Witz, Leute, ist wirklich so. Und das Buch hier, ich habe es vor mir, lass mal kurz gucken, es hat dann doch
recht viele
250 Seiten, also hier.
Ich habe einem Freund erzählt, du, ich habe eine Idee, ich möchte ein Buch schreiben. Er hat gesagt, ja, mach mal einfach so 10 Geschichten und sowas. Und dann habe ich gesagt, komm, ich fange einfach mal an. Und jetzt sind es, was, 90 oder ich weiß es gar nicht mehr.
Unglaublich. Ja, allein das Inhaltsverzeichnis nimmt schon ein Drittel des Buches in Anspruch. Marc, so schön, mit dir im Gespräch zu sein. Und natürlich steigen wir heute ein, bevor wir dann auch in die Tiefe gehen, mit dem, was vielleicht einigen Hörern noch so ein bisschen in den Ohren klingt. Denn du bist gewesen ein Teil der berühmten Boygroup-Popband Normal Generation.
Ja, lang ist es her, aber stimmt, ja.
Und ihr habt dann doch einige Alben veröffentlicht. Ihr wart international unterwegs, viele Musikvideodrehs und vor allem dann ganz berühmt diese Geschichte, dass ihr beim ESC-Vorentscheid drin mit wart und den Grand Prix hinter den Kulissen erlebt habt. Marc, wie kam es dazu und wie war das?
Zum Grand Prix, ja. Also es war einfach eine Idee von der Plattenfirma, denke ich. Ja, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es lief, weil mein Bruder und Simon, die waren da mehr immer vorne. Ich bin immer irgendwie mit dem Flow geschwommen, ja. Ich war ja immer der kleine, hippelige, manchmal auch cholerische und sowas, ja, den alle mochten, so ein bisschen clownmäßig auch sowas, der freundliche und so. Und dann, weiß nicht, also wir haben irgendwie so einen Achtungserfolg gehabt, bei SWR 3 haben unsere Fans angerufen und wir waren da.
Ja, ihr habt den Song des Jahres gehabt bei denen 2002, Long For You war, ja, wenn man Wikipedia glauben darf, dann war das Song des Jahres beim SWR.
Ohne Witz, ja.
Ja.
Und ich glaube, SWR war schon richtig sauer, weil sie uns halt nicht so, und wir haben halt eine ganz.
Wir wollen den Song nicht.
Genau,
wir wollen nicht mehr, bitte nicht mehr.
Und wir hatten halt eine absolut treue Fanbase, ja, mit der wir auch durch unsere Jugendcamps halt unglaublich stark verbunden waren und die haben da halt die Telefone heiß laufen lassen, ja, dass die es schon gar nicht mehr hören konnten. Also ich glaube, die mochten uns dann auch nicht mehr. Und auf jeden Fall, beim Grand Prix geht es ja dann auch darum, ja, dass viele Leute anrufen.
Genau.
Und da hat die Plattenfirma gemerkt, hey, wow, diese christliche Szene, weil wir waren eine christliche Szene-Band und wir waren, eine Zeit lang waren wir ja auf jedem Festival wirklich nur noch der Headliner, ja. Und da haben sie gesagt, hey, wow, die kann man mobilisieren. Auch war da, das war ja die CD-Zeit.
Das war ein Kalkül quasi.
Das war schon ein Kalkül, denke ich, und war auch clever. Ich meine, die haben auch gemerkt, oh, CD-Verkäufe und alles geht zurück. Nur die christliche Musikszene in Amerika hat gesteigerte Verkäufe. Ja, und dann haben sie gemerkt, und da damals gab es bei Polydor und allem, gab es halt ein Umdenken, wo es dann plötzlich auch die christliche Musikszene unglaublich interessant wurde, waren ja auch mehrere Bands, haben dann den Weg in die normale deutsche Popkultur, Musik irgendwo gefunden. Und wir waren da wir waren da der Vorreiter damals, ja.
Genau. Mit Gott in die Charts war damals der Slogan, der
ich dann weiß, zum Anruf wurde. Ich weiß, du hast es gehasst.
Ich werte das jetzt überhaupt nicht. Aber das ist vielleicht noch einigen in Erinnerung. Und ihr seid da wirklich aufgetreten. Das ist schon Bombast, oder?
Ja, das war ein Riesending. Es war riesengroß, ja. Also auch, du hast die ganzen Leute hinter der Bühne getroffen. Dieter Bohlen war dann mal da und alles mögliche. Da ist ja da, wie hieß dem seine alte Band da?
Wir wollen jetzt Modern Talking nicht
erwähnen. Genau, die sind da, glaube ich, nochmal aufgetreten und sowas. Ja.
Und du hast Modern Talking live erlebt. Ja. Ist das nicht großartig?
Also wirklich, es hat meine Junge. Naja, aber es war halt einfach ein großes Ding. Es war cool, auch weißt du, so dieses, wir haben ja die Kelly Family war ja dann auch da, was auch, die waren nett und wir haben uns mit vielen Leuten sehr gut vertragen, aber wir haben auch nicht reingepasst. Also es wurde dann zum Beispiel auch gesagt, weißt du, wenn man euch so ansieht vom Außen her, seid ihr auf den ersten Blick Boyband, auf den zweiten Blick, denkt man aber, ganz ehrlich, der die gecastet hat, der hat keine Ahnung, ja. Weil wir einfach, weißt, mein Zwillingsbruder und ich, wir sind halt klein, ja, ich bin halt 1,58, ja, Rebecca und Simon waren halt groß, ja, und irgendwie hat es dann halt gesagt, also das war der eine Punkt, dann wollten die natürlich auch nicht so was Ideologisches haben, ja, also ja. Da hat uns auch ganz der Chef da von dieser Sendung, der hat auch gesagt, ganz ehrlich, eigentlich wollen wir euch hier nicht haben, ja, da kann ja auch gleich der Papst auftreten, ja. Die wollten das nicht haben. Also wir waren nicht so willkommen. Und deshalb war es auch noch erstaunlich, dass wir dann halt den dritten Platz belegt haben. Ja, das war schon, es war schon echter Achtungserfolg. Und danach hatte ich halt auch jeder gekannt. Also bis dann wirklich auch auf der Straße, auch bei uns in der Gegend. Das war eigentlich so der Durchbruch, wo sich dann jeder nach dir umgedreht hat, was teilweise natürlich cool ist, aber andererseits ist es auch echt, ich war froh, als es vorbei war, ja, weißt du, das war, weil es hat, wie soll ich sagen, früher hat es niemand interessiert, wenn du niemand gegrüßt hast, aus Versehen oder so, also ich bin sowieso ein freundlicher Typ.
Und jetzt warst du plötzlich der arrogante Pisser, mal grüßt.
Genau, richtig, ja, und deshalb war ich dann irgendwann mal froh, als es rum war auch, ja.
Ja, das ist schon spannend, stelle ich mir vor, dass die Leute plötzlich auf einen reagieren, aber du auch mit Argusblick beobachtet wirst und man abcheckt, was macht der, was macht der nicht. Und ich finde, oder wahrscheinlich stelle ich mir vor, das macht doch auch was mit dem Selbstbild. Weil ich finde, es gibt ja schon einen Unterschied, wie Menschen einsehen und wie man sich selbst sieht. Kannst du dich daran erinnern, wie es dir da damals mitging, dass der Mark halt, der normale Mark, plötzlich so gehypt worden ist?
Ja, also ich habe eigentlich gedacht, die kennen den normalen Mark ja gar nicht. Weil ich ja ich bin ja eher aufgewachsen mit einem Minderwertigkeitskomplex, ja.
Okay.
Ich, weißt du, wenn du halt echt körperlich klein bist, dann kommt halt auch irgendwann mal der Gedanke, hey, du bist auch innerlich klein oder weniger wert. Und das
war das so bei dir?
Das war ganz, meine ganze Teenagerzeit war eigentlich eine knallharte Ernüchterung und eigentlich war so mit 18 war ich echt deillusioniert. Ja,
okay.
Das war dann tatsächlich, da kam dann später, kommen wir vielleicht später noch drauf, aber da kam dann mein Glaube dann ja natürlich auch ins Spiel und war ein Game Changer, ja.
Okay.
Aber damals, und das war wirklich direkt nach dem Grand Prix, direkt nach dem großen Auftritt. Und damals gab es noch diese Blitzlichtgewitter. Ja, wirklich, wo überall plötzlich war Kamera, du warst plötzlich wirklich, für eine Zeit lang warst du wahrscheinlich mal kurz für einen Abend, für zwei Abend warst du ein A-Promi, ja, und später warst du halt ein C-Promi oder irgend sowas, ja. Aber ich weiß noch, es war ein riesen Blitzlichtgewitter, lauter Fans waren da, du hast die Leute nicht gesehen, weil das alles so geblendet war, so wie du es dir aus diesen alten Filmen vorstellst, so war das. Und ich weiß noch, ich habe Leute aus unserem Team in dieser Menge gesehen. Und in dem Moment habe ich mich ehrlich gesagt brutals verloren gefühlt und habe gedacht, hey, die kennen mich doch gar nicht, ja. Also dieses, weißt du, man sagt so diese einsame Spitze, ja. Und es war wirklich, ich habe mich einsam gefühlt.
Ach, verrückt.
Und es war jetzt nicht so, dass du dann da ankommst und denkst, boah, ich bin der geilste ever oder sowas. Ja. So, ich habe einmal gedacht, hey, die kennen mich gar nicht. Die feiern etwas, was ich eigentlich gar nicht bin. Und ich weiß nicht, ich habe irgendeine von unserem Team, ja, wo ich gekannt habe ich ganz fest den Arm genommen, weil ich irgendwo gedacht habe, hey, ich, ich brauche das jetzt, ja, dass du irgendwo noch einen Halt findest in dem ganzen Ding, ja. Und andererseits, natürlich war es auch ein geiles Gefühl, aber du hast einfach gemerkt, hey, es ist eine Illusion. Es war sogar, weißt du, warst ja dann damals Fernsehen, du warst voll geschminkt und alles, ja. Dann kam mal kurz so ein dummer Gedanke, weißt du, hey, du kannst jetzt nie wieder normal raus. Du brauchst immer eine Maske.
Dann wüssten die, wie ich wirklich aussehe.
Ja, und das war eigentlich, weißt du, natürlich, das ist eigentlich so ein absurder Gedanke, auch heute noch, aber in diesem Moment, in diesem ganzen Blitze, hast du gedacht, hey, du musst die Fassade
aufrechterhalten.
Ja, irgendwo, ja. Und es gab schon einen Punkt, und den so im Nachhinein entschied, bereue ich auch ein bisschen, weil ich wollte eigentlich nach diesem ganzen Hype, weil wir waren nur noch unterwegs, nur noch im Tourbus, nur noch im Fernsehen, in Interviews und alles.
Ja, auch Stefan Raab und so, ne?
Ja, krass. Total. Das war TV Total. Ja, da hast du auch total Schiss irgendwie, weil da kann ich ja auch voll fertig machen. Und zu uns war er recht nett, aber es war trotzdem irgendwie peinlich oder so, ja. Okay. Aber ich wollte eigentlich, habe ich gesagt, hey, wir brauchen eine Pause, wir müssen uns neu zentrieren oder sowas. Okay. Weil ich einfach so, weißt du, Jesus hat auch seine 70 Jünger rausgeschickt, ja. Und dann kamen sie zurück, total begeistert, und gesagt, und jetzt machen wir erstmal eine Pause. Und damals war dann echt der Tenor bei uns im Team eben halt auch, hey, nee, jetzt sind wir gerade voll drin, jetzt müssen wir so weitermachen.
The show must go on.
Ja. Ja, und das habe ich gemerkt, schlussendlich, ich glaube, es wäre gut gewesen, für unseren Charakter, für unsere Durchschlagskraft oder für unsere Persönlichkeit, eben nicht dem Hype zu huldigen. Ja.
Ja.
Es war jetzt im Nachhinein war jetzt nicht schlecht oder so, aber ich habe gemerkt, ich glaube, ich hätte damals so 1 bis 3 Monate Pause gerne gehabt.
Okay. Charakter ist Schlagwort Nummer 1. Steht für mich heute natürlich, in der Vorbereitung war klar, ich werde mit dir heute über Charakter sprechen. Ich weiß, dass das Thema Charakterschule und Bildung von Charakter und da dran zu bleiben für dich ein ganz, ganz zentraler und wichtiger Punkt ist. Und ich schlage mal hier den Bogen auch zu deinem großartigen Buch Heldenschmiede, wo, ja, Wahnsinn, wenn man das weiß, deine Geschichte, du als wirklich Legastheniker ein so dickes und auch toll aufgemachtes Buch geschrieben hast, mit dem Hintergrund, dass du möchtest, dass Menschen zu Helden werden und im Prinzip eine Heldenschmiede, wie der Titel auch sagt, gegründet hast. Und da weiß ich, ein ganz zentraler Punkt ist für dich, wachse an deinem Charakter. Wie kam es denn zu der Erkenntnis und zu dem Schwerpunkt? Erzähl mal.
Also ich habe mich ja gefühlt, als ob ich mit sehr vielen Defiziten ins Leben gestartet bin.
Mhm.
Und das hat mich lang begleitet. Also ich habe viele Situationen im Leben nicht verstanden. Ich hatte jetzt auch nicht das Elternhaus, die mir viel beibringen konnten in dieser Hinsicht. Weißt du, wie bewährst du dich im Leben? Oder?
Okay.
Das heißt, ich habe eigentlich aus dem Defizit raus plötzlich irgendwann mal Fragen gestellt. Ja, hey, ich habe einfach dumme Fragen oder halt irgendwelche Fragen gestellt, die ungewöhnlich waren. Ja.
Und zum Beispiel?
Also ich, damals war eine einfach oft nach Zielen. Am Anfang war es nach Zielen. Ja, so ja. Da weißt, irgendwann war es halt zu langweilig, über Computerspiele und Filme und sowas zu reden oder irgendwas, so dieses Oberflächliche. Und ich habe dann damals das Simon, unseren Bandleader, gefragt, hey Simon, was sind denn eigentlich deine Ziele fürs Leben? Ja, das ist auch eine Geschichte da, direkt am Anfang von in meinem Buch. Und er hat gemeint, hey du, ich möchte, bis ich 30 bin, in meinen Charakter investieren. Ich dachte, was ist denn das für eine Antwort? Weißt du, so Partys, eine eigene Wohnung, irgendwelche finanziellen Ziele oder so.
Ich hören wollte.
Ja, weißt du, das ist einfach so, weißt du, so Sachen, die dann teilweise out of the blue kommen, wo dann sagst, was geht? Weißt du, denkst du auch mal kurz, hat er irgendwas geraucht oder sowas?
Was geht mit dir?
Ja, dann hat er aber gesagt, weißt du, schlussendlich kommt dann raus, hey, ich möchte mich in Situationen geben, die mich herausfordern. Ich möchte reifen, weil ein guter Charakter trägt dich durch Höhen, durch Tiefen und er entscheidet eben halt, ob du ein erfolgreicher Mensch wirst, ja, oder ob du ein glücklicher Mensch wirst, ja. Und diese Entscheidung für Charakterwachstum kann auch jeder treffen. Sei er reich, sei er arm, sei er aus dem schlechten oder aus dem guten Background, das kann jeder machen. Und dann haben wir eine Weile darüber geredet und ich habe dann einfach gemerkt, hey, du musst dich in ein Fahrwasser geben. Und Normal Generation war mein Rahmen, mein Wachstumsrahmen. Eigentlich mein Wachstum hat erst mit dieser Band angefangen, weil da bin ich gescheitert. Ich bin oft gescheitert. Ja, da habe ich schreiben gelernt.
Wie sah Scheitern da aus?
Ja, Scheitern war einfach, weißt du, ich war halt mit Leuten zusammen, die sind Maschinen, ja. Also weißt du, mein Bruder ist ein absoluter Workaholic, der einfach Zeug fertig kriegt und wenn er Zeug macht, dann macht er es richtig gut. Simon war ein absolut guter Leader, der in Menschenleben, der sieht den Charakter rein. Der hat es wirklich, ich bewundere ihn da, der sieht Dinge in Menschen und der kann Menschen, der konnte mit 18 Plattenbosse, ja, richtige große Tiere, haben ihm aus der Hand gefressen. Die waren, die haben Narren an ihm gefressen und er konnte mit denen voll gut
Leadership
umgehen.
Leadership im Blut drin.
Ja, der konnte es. Oder auch, und unsere Rebecca, das war der härteste Mann in Normal Generation. Mhm. Die Rebecca hat doppelt so viel studiert wie andere Leute in kürzerer Zeit und hatte eine Chartband am Start, die sie voll eingenommen hat, wo sie mit im Management drin war. Ja, und dann hat sie noch ein Auslandssemester gemacht.
Ja, und ist jetzt im Management bei Mustang Jeans.
Genau, richtig. Und ist einfach, die verstehst du, und mit den Leuten und ich war, wir haben ein Management-Treffen gehabt und danach bin ich ausgerastet, und weil ich nur noch einen Berg gesehen habe. Mhm. Ich habe eigentlich im Prinzip, konnte ich bei dem Level nicht mithalten und habe mich schon oft gefragt, was ich hier eigentlich soll. Das Einzige, was ich konnte, ein bisschen war tanzen. Mhm. Ja, und das war dann halt auch erstmal mein Job. Und dann ist einer ausgefallen, der die Fanarbeit gemacht hat, ganz am Anfang. Mhm. Und dann, die anderen hatten schon ihre Jobs mit Songwriting und bla und dies und jenes. Und dann war ich halt noch übrig und dann musste ich das machen. Und ich habe in jedem Diktat in meinem Leben eine 6 gehabt. Ja, ich wollte die Fanarbeit. Also es gab keinen, der unqualifizierter gewesen wäre, wie ich, einmal in der Woche eine Fanmail zu schreiben und dann noch diese ganzen Briefe, die dann halt auch am Anfang Hunderte, später an Tausende, teilweise knapp 100.000 Leute sind meine Mailings dann rausgegangen, die ich schreiben musste. Ja. Und dann habe ich habe so Rechtschreibfehler drin gehabt und habe dann halt auch irgendwie, ich bin dann ganz offen damit umgegangen, ja, und habe dann gesagt, hey, wenn du einen Rechtschreibfehler findest, dann darfst du ihn behalten. Ja. und dann war aber auch so, dass ich dann halt bei größeren Mailings, habe ich dann halt immer meine Sachen, die ich geschrieben habe, die habe ich korrigieren lassen müssen.
Ja,
und dann hatte die Rebecca tatsächlich die Frechheit, nicht nur die Rechtschreibung zu korrigieren, sondern eben halt auch den Inhalt. Und ich weiß nur, ich habe so, weißt du, ich bin ja auch dann, von dem, was ich mache, bin ich ja auch echt begeistert. Es war lustig, es war kreativ, ja, weil das ist meine Stärke, ja, ich bin da eingetaucht, ja, das ist halt eben halt auch die Sache mit ADS, weißt du, du tauchst in den Material und dann bist du begeistert, du hast auch...
Dann wird es auch zu deinem Baby.
Das ist dein Baby und dann hat sie das gemacht und ich war stinksauer.
Ja, klar, weil es war ein Fassen in deinen Augapfel.
Wirklich, ja, ich war richtig sauer. Und dann habe ich wirklich 2 Tage das liegen lassen und dann gesagt, okay, dann setze ich mich halt nochmal ran. Habe nochmal geschrieben, hat sie mich nochmal korrigiert. Ja. Richtig frech.
Also da warst du in der Charakterschule eigentlich.
Das, ich war Normal Generation, war meine Charakterschule, ja. Okay, völlig. Wow. Ja. Und dann, und zwar alle für alle eine Charakterschule, ja. Und dann hat sie es noch ein drittes Mal korrigiert und das habe ich dann leichter genommen und so. Und dann habe ich später die erste Version und die dritte Version verglichen und habe festgestellt, hey, das ist viel besser.
Wow.
Und es ist ein breiteres und dadurch habe ich eigentlich gelernt, wie Menschen ticken und auf eine gewisse Art und Weise zu kommunizieren, dass es ankommt und dass es vielleicht auch nicht, weißt, manche Triggerpunkte oder was heißt angreifbar, hört sich jetzt blöd an, aber dass es nicht manche Triggerpunkte, dass du einfach klar kommunizierst. Ja. Und das habe ich in meinen ganzen Schreibsachen auch heute noch, gebe ich Sachen, die ich veröffentliche, die gebe ich zur Korrektur an Leute und ich wünsche mir immer eine inhaltliche Korrektur. Ich bin eigentlich enttäuscht, wenn der Text perfekt ist, ja, weil ich den Drang habe, ich möchte mehr lernen, als ich lechze nach Korrektur.
Hey, Korrekturfähigkeit hast du an der Stelle gelernt von jemand, der es persönlich genommen hat erst und jetzt dazu.
Ich habe einfach gemerkt,
zu wollen. Ja. Und das ist meine Erfahrung im Leadership. Ja. Nicht jeder ist ein intuitiver Leiter, der alles kann. Aber echte, gute, potenzielle Leiterschaft zeichnet sich, finde ich, in einer Fähigkeit zu lernen und in einer Lernbereitschaft aus.
Aber da musst du auch echt, du musst halt erstmal durch den Zerbruch zulassen. Ja. Und diese, ja. Das ist ja dein Stolz.
Ich wollte gerade sagen, dein Stolz ist echt gebrochen worden.
Und ja, voll. Und du hast dann, und das ist bei NG oft passiert, aber okay. Dadurch hast du eben gemerkt, hey, was für eine Qualität entsteht. Und dadurch, das war im Prinzip dieses, wenn Gott einen Masterplan für jedes Leben hat, ja, dann war das seine Schule für mich, ja, wo ich gelernt habe, wo ich weitergekommen bin. Und das gab in so vielen Bereichen war das. Und ich habe mich nach Korrektur gesehnt, weil ich eben halt auch, heißt ja immer, hey Gott, du bist perfekt, weißt du, so dieses, ja, Gott liebt dich so, wie du bist, ja, aber er liebt dich halt auch.
Gott liebt dich, wie du bist, ja? Aber er liebt dich so sehr,
dass er dich nicht so bleiben lässt. Wie
genau. Ja, genau, richtig. Ja, das hat was mit Entwicklung zu tun und nicht mit Beschneidung eigentlich im Sinne von, oder vielleicht im besten Sinne mit einer Beschneidung, wie das an einem Obstbaum geschieht, damit er mehr blühen kann.
Ja, und dann rückblicken, weißt du, die Prozesse waren natürlich schwer und hart, die haben auch oft Tränen und sowas gefordert. Aber wenn du jetzt halt zurückschaust, weißt du, diese Vita, wo ich dann denke, hey, krass.
Ist schon ein starkes Intro, so zu hören, was du alles gewuppt hast. Und
ja, was so ein Stück weit, was ich für eine Maschine bin. So. Weißt, so. Und dabei denke ich dann immer, weißt, ich sage auch oft so, hey, ich eigentlich, weißt, eigentlich so von meinem Denken denke, hey, eigentlich kann ich nichts gescheit. Ja, sage ich auch so oft zu meiner Frau, ich kann eigentlich nichts gescheit, ich kann nur von allem ein bisschen was. Und mittlerweile, seit ein paar Jahren, weiß ich, dass ich sowas eben, hey, Marc, du bist halt ein Generalist. Ja, ich gehe musikalisch nicht in die Tiefe, textlich und so, aber ich kann von allem, ich bin in allem, was ich mache, kann ich mich irgendwie reinfuchsen und ich mache teilweise erstaunliche Ergebnisse, weil ich, hängt auch damit zusammen, und da haben wir, glaube ich, auch eine Gemeinsamkeit, wir sind einfach an Menschen interessiert.
Genau, das sind zwei Fragen, die sich mir gerade aufdrängen. Das eine ist dieser Fokus auf Menschen, der bei dir entstanden ist. Ich finde das hochspannend, da gehen wir gleich auch nochmal drauf ein, dass du die Fanarbeit angefangen hast, was ja eine totale Begegnung in Augenhöhe beinhaltet, im Gegensatz zum Abstand, den die Bühne macht. Ja. Ja. Und da finde ich auch Parallelen zur Heldenschmiede, zu deinem Buch, zu deiner Ausrichtung, aber auch zu deiner Tätigkeit als Lehrer heute. Und dann das andere, was mich zuerst noch interessiert, dann kommen wir nochmal auf die Heldenschmiede, ist, du hast dieses Gott-Thema mit reingebracht, gerade in deinen Antworten. Wie kam es denn dazu? Weil soweit ich weiß, bist du jetzt nicht christlich sozialisiert aufgewachsen. Jetzt haben wir diesen Jungen, der damit hadert, dass er 1,58 groß ist und der unzufrieden ist mit 18 und der sich selbst als cholerisch beschreibt. Und jetzt kommt da plötzlich eine Glaubensebene dazu. Das kriege ich noch nicht ganz zusammen. Was ist da die Geschichte dahinter?
Also ich bin im Dorf aufgewachsen und es gab zwei Vereine, den Sportverein und die Kirche. Das war tatsächlich so. Und die Kirchenbesucher, nennen wir mal so, das war natürlich oft enttäuschend. Vor allem als junger Mensch, du musstest da eher, also es war nicht lebendig, es war nicht schön. Ja. Und dann ist tatsächlich bei uns mit 18 hat der Simon, ja, unser Bandleader, hat plötzlich, oder mit 16 war das sogar schon, 16, 17, hat er so den Gedanken gehabt, für ihn ein göttlicher Gedanke, was sich schlussendlich auch dann irgendwie bestätigt, für uns alle bestätigt hat. Er soll sich um den Schulsprecher kümmern, was mein Bruder war, ja, Maschine.
Also ihr wart zusammen an der Schule gewesen?
Mein Bruder war auf der Realschule und der Simon auch und ich war auf der Hauptschule.
Okay.
Ja, und er soll sich um den kümmern. Und dann haben die eine Freundschaft entwickelt und Simon hat dann meinem Bruder von Jesus erzählt und er hat dann auch gemerkt, hey, da ist was Lebendiges. Das ist nicht so wie das, was ich in der Kirche lebe. Das macht Spaß. Okay. Das erfüllt das Herz und sowas, ja. Und die reden mit Jesus, als ob er auch tatsächlich da ist.
Also das war das, was dein Bruder beim Simon erlebt hat?
Genau.
Und durch Begeisterungsfähigkeit beim Simon oder einfach durch die Art?
Durch Authentizität, würde ich sagen, ja.
Okay.
Und es war einfach echt und auch begeistert, ja. Und die haben natürlich auch gebetet und haben irgendwelche Dinge dann irgendwie wie erlebt gehabt. Ich weiß es auch nicht mehr ganz, was.
Also Wunder.
Ja, für sie, oder auch wir haben allgemein bei uns der ganze Freundeskreis hat plötzlich sein Leben Jesus gegeben durch diese zwei. weil die so begeistert waren von Jesus. Ja, wir haben bei jedem Zeug gebetet. Ja, wir haben dann auch eine. Jesus war ganz wichtig, Gott war ganz wichtig. Wir waren total begeistert. Das ist auch jetzt schon Ewigkeiten her. Aber ich weiß, jeden Abend haben wir uns getroffen mit 18, 19, sind weg auf irgendwelche Partys, haben gefeiert, haben Spaß gehabt, ja. Und dann danach sind wir zu irgendeinem Klavier gegangen. Simon hat sich dann hingesetzt und hat Lobpreis gemacht, hat gespielt, ja. Wir haben gesungen für Jesus und alles. Manchmal bin ich auch einfach nur da gelegen. Und es war das Gefühl, es war so ein absolutes Füllen, weißt du, so dieses, als ob die Seele und der Brustkorb und das Herz irgendwie wie aufatmet und du merkst, du tankst auf, das ist wie so eine deine Seele ist vertrocknet und plötzlich saugt dir ein Schwamm auf.
Ja. Aber war das am Anfang nicht schräg für dich? Weil, wenn man das nicht gewohnt, das hört sich jetzt schon auch speziell an.
Also. Ja, natürlich, aber es war plötzlich was verstaubt und traditionell war plötzlich lebendig. Weißt du, ja, wie so ein Herzschlag und ein Puls, irgendwas Pulsierendes.
Okay. Ja. Und dann hat das Ding irgendwie plötzlich Sinn gemacht. Also ja, genau. Die Inhalte haben plötzlich zur Form gepasst.
Ja,
also
die Form zu den Inhalten. Du hast dann Bibel gelesen, hast dann angefangen auch mit Bibel, weil du wolltest das ja jetzt endlich mal richtig auch wissen, nicht nur von der Kinderstunde, sondern hast halt nachgelesen. Und dann ist es auch, weißt du, plötzlich sind dir Sachen aufgefallen, hey, das ist ja lebendig, irgendwie das, ja, Gott liebt dich und ja, das hörst du ja immer, aber plötzlich fällt es irgendwo in dein Herz.
Und wie, das möchte ich jetzt gern persönlich wissen, also nicht allgemein gehalten, ja. Weil du hast vorher gesagt, dass genau diese Verzweiflung bei dir da war, ja. Diese Perspektivlosigkeit habe ich rausgehört, dieses, wo du vorher meintest mit 18
ja.
Und wo geht's hin und mein Leben. Und wie kam da die Liebe Gottes und diese Annahme von Gott für dich rein? Kannst du dich daran erinnern?
Also mich hat die Freude von den anderen fasziniert.
Okay, das verstehe ich.
Das hat mich zum einen fasziniert und ich habe tatsächlich meine Lebensvorstellung war, hey, jetzt kaufst du dir irgendwann mal ein Kombi, dann heiratest deine Freundin, dann kriegst du 2, 3 Kinder.
Okay.
Und dann das war's. Verstehst du? Es gab kein Abenteuer. Es war wirklich desillusioniert. Und das wäre natürlich zum Scheitern verurteilt gewesen. Alles, das hätte nicht funktioniert. Ja,
vor allem hattest du offensichtlich keinen Bock drauf. Also da kam ja die Resignation her wahrscheinlich.
Ja, und dann kam tatsächlich, dass ich plötzlich gemerkt habe, ein Leben mit Jesus, so wie die es mir gerade vorleben,
ja.
Ist ein Abenteuer.
Oh, wow.
Ist verstehe. Ein Abenteuer. Hey, da passiert was. Es gibt da noch mehr. Es gibt Leben. In der Bibel steht Leben in Fülle. Weißt du?
Wow.
Ein Leben voller Freude, voller Abenteuer und alles. Und ich weiß noch, damals ist dann auch meine Beziehung zu meiner Freundin in die Brüche gegangen, weil ich klar gewusst habe, und sie hat es auch gewusst, weil sie hat sich auch bekehrt, hey, das ist nicht dran, das hat keine Zukunft. Und wir haben es beide nicht verstanden. Und wir haben damals dann einfach gewusst, es ist so ein inneres Gefühl, ich kann es dir auch gar nicht beschreiben, das ist einfach dieses, und das kennen viele Menschen, du hast eine innere Gewissheit, das ist es nicht und es ist mir so schwer gefallen oder uns so schwer gefallen, das zu beenden und ich habe dann Gott gesagt, hey Gott, ich gebe dir, das ist so geil mit dir zu leben, ich gebe dir ein Jahr, wo ich nicht nach Frauen schaue. Wo ich gar nicht, sondern ich möchte ein Jahr lang wirklich nur, da hat dann auch die Band angefangen. Und es war ein Abenteuer. Hey, wir haben international Leute kennengelernt. Wir waren auf Reisen. Wir haben wirklich so coole Leute kennengelernt. Und dann war das Jahr so cool, dass ich gesagt habe, ey, Jesus, so geiles Leben, so Action, so Spaß, so viele coole Leute kennengelernt. So, ich gebe dir nochmal ein Jahr.
Okay.
Und dann nochmal ein Jahr.
Und dann hast du ein Dauerabo abgeschlossen.
Oder habe ich Dauerabo abgeschlossen und habe irgendwann gesagt, okay, jetzt lasse ich es dir einfach offen. Ja, jetzt ist,
Also so kann ich verstehen, du hast ihm dein Leben hingegeben quasi. Ja. Weil du, also kann ich das so übersetzen, dass du ihn auch hast leiten lassen, wo es hingeht?
Ja.
Also, das Abenteuer war eben dieses Nichtwissen. Was geschieht?
Ja, den nächsten Schritt einfach gehen. Einfach den nächsten Schritt ohne das große Ziel. Ohne den
Plan
Ziel.
Zu haben, ich bin in 5 Jahren da und in 10 Jahren da.
Vermutlich hätte ich auch Angst gehabt vor allem, was da in der Vita steht, ob ich dem gerecht werde. Oder ich hätte früher gesagt, hey, ganz ehrlich, das kann ich nicht.
Okay.
Klar, kann ich. Hauptschule ist, ich habe, hey, jedes Diktat eine 6. Ja? Und die Pädagogik damals war, ja, du musst jeden Satz, wo ein Fehler drin ist, nochmal 3-mal abschreiben. Das heißt, ich habe mich hingesetzt, ich habe gewusst, ich kriege eine fucking 6, ja. Und ich musste das Ding noch dreimal danach abschreiben. Einmal habe ich eine 5 geschrieben.
Wow.
Einmal, aber die war schlimmer als jede 6. Weißt du warum?
Warum?
Weil der Lehrer kam rein am Ende vom Schuljahr, hat gesagt, ja, also ihr könnt euch in Deutsch nochmal verbessern. Ja, und ich, ja, brauche ich auf jeden Fall. Ich muss mich irgendwie verbessern. Wir schreiben ein Diktat. Und ich dachte, Alter, wie soll ich mich denn da verbessern? Wie soll denn das gehen? Was ist denn das für eine scheiß Idee, ein Diktat zu schreiben? Ja. Und dann hat er gemeint, Seite so und so viel ist das Diktat. Ja, Seite 108 und nochmal was. Ich, geil, ich kann das üben. Dann bin ich heim und ich habe dieses Diktat mindestens zehn, ich glaube, zwischen 10 und 15 Mal, ich habe geübt, richtig geübt, ja. Und dann bin ich da in der 8. Klasse, so sitze ich da drin, weißt du, kurz vorm Diktat und hat natürlich keinen interessiert, aber du kennst das, also, hey, Jungs, kein Problem, ich zeig's euch heute allen, ja, hat niemand gejuckt, aber ich habe ihnen gesagt, ich zeig's euch heute, heute selber. Und weißt du, dann habe ich tief gestapelt innerlich, weil ich sage, 2 bis 3. Ganz locker eine 2 bis 3. Okay. War schon innerlich gedacht, vermutlich bin ich besser. Aber hey, 2 bis 3. Und dann habe ich die 5 zurückgekriegt.
Oh, warst du enttäuscht.
Und ich bin echt da im Klassenzimmer gesessen. Und ich habe mit den Tränen gekämpft. Und du willst ja mit 8. Klasse.
Da willst du ja
cool sein. Und, so. Und ich habe mit den Tränen gekämpft. Und ich habe mich gefühlt wie ein Versager. Ich habe gedacht, hey.
Das kommt bei raus, wenn ich
kann. Ich kann das. Weißt, ja. Das ist das, was ich nicht kann. Ja. Und dann tatsächlich, das erste Mal war dann in der Werkrealschule in der 10. Klasse, wo dann eine Lehrerin zu mir gesagt hat, bei einer Interpretation, ich habe dann das erste Mal im Leben eine Interpretation geschrieben, ja. Und dann habe ich dann halt was geschrieben und sowas. Und dann bin ich rausgegangen und hat gesagt, du Marc, hast du das wirklich selber geschrieben?
Ach, ja? Oh wow. Das und heißt, da gab es einen Wow-Effekt.
Da gab es das erste Mal einen Wow-Effekt. Dann habe ich gedacht, krass. Dann habe ich gesagt, ja. Weil schon davor habe ich noch, ich habe es nochmal durchgelesen, weil ich der Erste war, der fertig war. Und dann habe ich nur mal, da habe ich gedacht, scheiße, voll versagt. Wir, die anderen schreiben noch und du bist schon fertig und sowas. Ja.
Ja.
Und dann habe ich es nochmal ganz langsam durchgelesen. Dann ist der Klassenstreber vorgegangen, hat abgegeben. Ja. Ja, ich dachte, jetzt kann ich auch. Und dann, weißt du, das Krasse war, ich habe in diesem Interpretation, habe ich aufgrund von meiner Rechtschreibfehler, habe ich trotzdem eine 4 gehabt. Aber die Lehrerin hat 2 Sachen vorgelesen, das vom Klassenstreber und das von mir. Und ich habe das dann angehört und habe gedacht, krass, wenn das jemand anders vorliest, dann hört sich das ja echt intelligent an.
Okay, das heißt, das hat ja da auch Mut gemacht.
Ja, wobei, da war ja das alles noch ganz weg. Ich meine, da war Enchiba auch noch ein bisschen weg von dem. Da war trotzdem noch dieses große Ding da, hey, das kann ich nicht. Das war dann plötzlich mal so ein, was passiert hier?
Aber das war so ein erster Lichtblick, wo du vielleicht reinspiegeln konntest in das, was noch kommt.
Ja. Yeah.
Und das ist ja so spannend. Jetzt ist das wie eine Vision für dein Leben. Also ich finde es so cool an diesem Heldenschmiede-Ding, dass du es versuchst, so runterzubrechen. Und da hat dein Verlag dir auch geholfen. Es ist einfach auch schön dargestellt, dass es wirklich junge Menschen in die Hand nehmen können und für ihren Charakter, für ihr Leben ermutigt werden. Und genau so erfahre ich dich auch als Lehrer an deiner Schule in deiner jetzigen Tätigkeit. Das heißt, ist das nicht verrückt, dass aus dem Jungen, der sich nichts zugetraut hat und der gedacht hat, ja, so ein Standardsatz, das ist für mein Leben vielleicht gerade möglich, dass der selber jetzt zu so einem Helden geworden ist, der andere fördert und gerade Leute fördern, Empowerment, Befähigung, das sehe ich so in deinem Leben.
Ich glaube, dieses Held ist eigentlich so diese Zielrichtung, dieses Bestreben, dass du sagst, hey, also ich bin fest davon überzeugt, dass jeder Mensch was Einzigartiges in sich hat, also was Gottgegebenes Einzigartiges und dass jeder, der sich auf die Suche macht, das zu entdecken und da vorangeht, dass der zu einem Held in seinem Leben werden kann und dass das ein dieses, aber da gehört Korrektur dazu, da gehört ein Wollen dazu.
Das
gehört
tut auch weh, das ist klar.
Das ist ein echter Weg. Aber es gibt so viele Leute, die kopieren nur.
Ja.
Die leben als Kopie. Ja,
und ich glaube jetzt durch Instagram noch viel schlimmer, weil wir vergleichen alles und dann machen wir nach oder versuchen zu erreichen, was jemand anderes tut. Und das ist schon was anderes, als zu entdecken, was ist meine Marke, was ist mein...
Ja, du hast dich ja damals...
Mein unique selling point eigentlich, ne?
Ja, also, genau.
Wenn von Gott gegebenes Besonderes, ja.
Ja, aber das ist natürlich, ich musste damals bei NG, muss ich damals sagen, ich höre auf, mich zu vergleichen mit denen, weil die alle viel besser sind als ich.
Okay.
Und dann dieses, Marc, du rennst dein eigenes Rennen in deinem Leben.
Okay.
Du musst die Schritte gehen, die vor dir liegen. Du vergleichst dich nicht mit den Bahnen, die neben dir laufen, auch ja, wenn die weiter vorne sind. Du machst beständig die kleinen Schritte und irgendwann mal bist du auch da vorne. Irgendwann bist du auch da vorne. Und da habe ich dann gesagt, und das war oft so, dass ich gesagt habe, es war, glaube ich, ein wichtiger Punkt zu sagen, hey, du rennst dein eigenes Rennen im Leben. Hör auf, dich mit anderen zu vergleichen. Mach das, was du... Und das Lustige ist, ganz am Anfang, wo ich mich bekehrt habe, oder wo ich Christ wurde, ja, da hat einer zu mir gesagt, Marc, Menschen wie du haben es unglaublich schwer, ihren Platz im Leben zu finden. Oft schaffen sie es nicht. Aber wenn sie es schaffen, dann sind sie eine unglaubliche Bereicherung für andere, für die Welt. Und das hat mich damals schon mal gedacht, wow, krass, weil weißt, ich war so ein kleiner Freak, Choleriker, so kleiner Träumer, immer hier und da. Klar, lustig, überall, wo ich hingekommen bin. Ist, weißt, es ist heute noch, ich kann motivieren, ich kann Spaß haben und sowas, ja. Aber du bist halt immer hier rechts, links, weißt, so himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt und sowas, ja. Das sind so diese... Ich lebe auch aufgrund von dieser ADS-Geschichte, lebe ich immer in Extremen.
Ja.
Ja? Und es ist schwer, eine Mitte zu finden. Ja?
Ja.
Aber dieses Aufhören zu vergleichen und auch zu hören, hey, du hast was Besonderes.
Richtig.
Mach dich auf den Weg.
Richtig.
Finde das.
Richtig.
Und jetzt nach Jahren, weißt du, ich meine, das ist ja jetzt über 25 Jahre her,
ja.
Dann rückblickend zu sehen, boah, der Weg hat sich gelohnt. Und ich würde es genauso nochmal machen.
Wow.
Ja, auch klar, auch mit diesen Heulen. Wahrscheinlich würde ich durch manche Krisen jetzt viel ruhiger gehen, ja, weil ich jetzt die Reife habe. Aber trotzdem, der Weg, dieser Weg würde ich jedem empfehlen. Jedem. Wow.
Ja, und wer dich kennt, du bist eine Bereicherung für die Menschen, die mit dir zu tun haben. Ich kann jedem nur wünschen, mit dir es mit dir zu tun zu kriegen.
Too much.
Also was auf jeden Fall eine Möglichkeit ist, eins der letzten raren Exemplare, die noch im Umlauf sind, von der Heldenschmiede zu ergattern. Ihr findet in den Shownotes auf jeden Fall einen Link zum Verlag und da gibt es auch eine Leseprobe. Da kann man sich auf jeden Fall schon mal reinlesen und auf eBay und so kriegt man sie ja auch noch. Eine Frage hätte ich noch und zwar, um es nochmal ganz persönlich zu machen. Wer ist Jesus?
Heimat, zu Hause. Also, ich glaube, diese Welt ist, also ich empfinde die als sehr stressig und sehr viel.
Ja.
Und dieses zu sein, sein zu dürfen, ich glaube, Jesus ist ein Zuhause, ein Wohlfühlen.
Okay, wow. Ich danke dir für die Impulse, die von dir kommen. Und ich danke dir, dass du durchgehalten hast und jetzt so ein Ermutiger bist für so viele Menschen um dich rum. Und wünsche dir einfach alles Gute auch für die nächsten Steps. Und ich bin sicher,
Dankeschön.
Wir werden noch spannende weitere Dinge von dir hören, weil da geht noch einiges.
Ja, vielleicht, ja.
Und falls euch die heutige Sendung wieder angesprochen hat, dann würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Erzählt auch gerne rum vom Staatsgespräch und verschickt die Links und am besten auch gleich ein Abo dalassen, weil dann kriegt ihr automatisch die Info, wenn die nächste Sendung online geht. Und das wird schon bald wieder so sein. In diesem Sinne, macht's gut. Wir hören uns. Bis dann. Tschüss.